Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 sorgt für große Emotionen. Und Mazda fiebert gleich doppelt mit. Solange Deutschland oder Japan bei der WM spielen, profitieren Sie vom exklusiven Mazda-Jubelbonus. Freuen Sie sich auf attraktive Angebote, modernes Design und Fahrspaß, der begeistert. Jetzt mitjubeln, Wunschmodell finden und Vorteile sichern. Bei Ihrem Mazda-Partner.
Dieser Podcast von der WAZ und Radio Bochum wird gesponsert von den Stadtwerken Bochum.
Die ersten Transfers des VfL Bochum gucken wir uns heute an, kurz vor Trainingsauftakt, gucken, von wem wir viel erwarten. Und besonders schauen wir auf die Innenverteidigung und den Konkurrenzkampf, der da entstehen wird. Und der Sommerfahrplan wird besprochen und die Hochkaräter, auf die der VfL da teilweise trifft.
Inside VfL. Der Stadtwerke Bochum Talk von der WAZ und Radio Bochum.
Hallo liebe VfL-Fans, da sind wir wieder, melden uns aus dem Sommer und der VfL ist ganz kurz vor Wiederbeginn. Wir starten jetzt wieder richtig rein und blicken drauf, was in den letzten Wochen passiert ist mit Ralf Ritter. Hallo.
Hallo Annalena, hallo Stefan, hallo liebe VfL- und Fußballfans, ich freue mich.
Und Stefan Döring.
Servus in die Runde.
Mein Name ist Annalena Fiedke, schön, dass ihr wieder dabei seid. Schön, dass es ein paar Neuzugänge gab noch beim VfL seit der letzten Folge. Sprechen wir auf jeden Fall jetzt mal als allererstes drüber, würde ich sagen. Also plus 5 steht da gerade auf der Liste, alle ablösefrei und ganz verschiedene Positionen. Wie bewertet ihr bisher die Transfers, die der VfL getätigt hat?
Also das, was bislang gemacht wurde, die 5, die offiziell sind, halte ich für äußerst solide. Also es ist ein solider Plan, der aus meiner Sicht verfolgt wird. Wir haben jetzt hier in den letzten Wochen ja auch mehrfach schon drüber gesprochen. Wir hatten ja auch eine Sonderfolge Transfers. Wer da nochmal reinhören will, gerne. Da ist ja nochmal alles gesagt, was gesucht wird, auf welches Profil die einzelnen Spieler einzahlen. Und das tun sie aus meiner Sicht. Deswegen ist es ein solider Anfang. Und wir haben noch ein paar Baustellen offen, über die werden wir gleich sprechen. Eine davon ist die Innenverteidigung. Da sieht es eben so aus, dass nach unseren Informationen, wir nehmen jetzt hier zur Transparenz Montagmittag auf, dass ein Transfer sehr kurz vorm Abschluss steht. Vielleicht ist, wenn dieser Talk veröffentlicht ist, das sogar schon durch. Man weiß es nicht ganz genau. Aber es ist ein Innenverteidiger, der neu kommen wird, für den sogar eine Ablösesumme gezahlt wird. Und von daher ist man auch auf dieser Position weiter. Das wäre dann der Neuzugang Nummer 6. Und wenn man dann eben bedenkt, dass am Mittwoch die Leistungsdiagnostik ansteht, am Donnerstag die erste Trainingseinheit, dann ist man da, glaube ich, relativ weit schon mal, was den Kader angeht und hat eine solide Grundbasis, um in die Vorbereitung zu starten.
Ja, nochmal zu den 5 Neuen, die bisher auf jeden Fall schon mal da sind. Da gibt es ja so ein paar Punkte, die sie alle vereinen. Also zum einen ablösefrei sind sie alle gekommen. Der Innenverteidiger, der jetzt wahrscheinlich diese Woche, heute Morgen, übermorgen noch kommt, könnte auch was kosten. Aber bisher die Neuzugänge ablösefrei, ist ja ein Kriterium immer für den VfL Bochum. Dann über Charakter wurde ja sehr viel Mentalität, Charakter gesprochen beim VfL Bochum. Und wenn man sich die Zitate durchliest, von Simon Zoller zum Beispiel oder Andreas Lute hatte ich im Interview, wenn man mit anderen spricht, mein Kollege Stefan Döring hat mit vielen Ex-Trainern und Ex-Mitspielern gesprochen und Markus durch die Anfang Bank galt wirklich bei allen Spielern sehr charakterstark in dem Sinne, dass sie Gas geben, dass sie richtig brennen für ihren Job, dass sie auch keine komplizierten Typen sind, die schnell beleidigt sind, sag ich mal, ja, wenn sie nicht spielen. All das vereint diese 5 Neuzugänge. Wir können sie vielleicht einmal nennen, ne? Ein paar sind ja schon ein bisschen länger her. Der Enis Çokaj, der albanische Nationalspieler, der von Levadiakos kommt. Dann der Berkan Taş, der vom SC Verl kommt, aus der 3. Liga. Daniel Hanslik vom 1. FC Kaiserslautern. Wen wir noch nicht hatten bisher in unseren Sendungen, Jean-Manuel Bomm. 26 Jahre, kommt von Viborg FF zuletzt, aber ausgebildet auch bei Werder Bremen, hat also auch schon ein bisschen Bundesliga- und Zweitliga-Erfahrung. Und zuletzt präsentiert wurde Jeet Karademir, ein Innenverteidiger, 22. Das ist jetzt der Spieler, der wohl noch das meiste Entwicklungspotenzial so nach oben hat und gleichzeitig aber auch erstmal nicht als Stamm vorgesehen ist, sondern als Herausforderer, während die anderen Ob sie dann Stamm werden, sei mal dahingestellt, aber grundsätzlich das Potenzial mitbringen, auch zum Saisonstart dann in der Startelf zu stehen. Und was ich noch sagen wollte, was diese Spieler auch eint, bis auf Daniel Hanslik vielleicht, er ist 29, sie sind alle so im mittleren Alter, also okay, Karademir 22, noch ein bisschen jünger, Hanslik 29, bisschen älter, aber die anderen so 27, 26, 25, mittleres Alter, und das fehlte ja auch letzte Saison. Ne? Da hatten wir viele Stammspieler, die Routiniers waren, um die 30 oder älter, und viele sehr junge Spieler. Und dieser Mittelbau, der fehlte ja in der letzten Saison weitgehend. Und dieses Defizit wird jetzt offensichtlich ja auch behoben.
Ja, setzen wir mal direkt dann den Fokus jetzt auf die Innenverteidigung, weil das auch das ist, was die letzte Saison die Fans beschäftigt hat, was jetzt auch noch viele Fans auf jeden Fall beschäftigt, wie die wohl besetzt wird. Yiğit Karademir als letztes jetzt verpflichtet worden, als Innenverteidiger mit 22, jetzt nicht unbedingt der, du sagst auch, wird eher Herausforderer, nicht unbedingt der, der jetzt den Abwehrchef stellen wird unbedingt. Aber Christoph fragt sich, der hat uns bei WhatsApp geschrieben, danke für die Fragen, übrigens jedes Mal, sehr gut. Soll der neue Abwehrchef neben Strumpf spielen? So. Aber ich glaube, damit ist noch, kann ja noch gar nicht Karademir gemeint sein.
Nein, also der neue Abwehrchef ist oder wird gesucht. Es laufen diverse Gespräche mit diversen Kandidaten, die dafür in Frage kommen. Und es ist ganz klar, dass der, ja, dieser Neuzugang, dieser Abwehrchef Nummer eins in der Innenverteidigung wird. Den Spieler, den ich jetzt gerade angesprochen habe, der Deal, der kurz vorm Abschluss steht, ist als klarer Stammspieler eingeplant. Das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass Philipp Strumpf in dieser Vorbereitung sich strecken muss. Also, dass es wirklich einen Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung geben wird, wenn Philipp Strumpf weiterhin spielen will. Und Yiğit Karademir ist einfach dieser klassische Innenverteidiger, der eine Herausfordererrolle annehmen soll und auch einnehmen wird. Da sind die Verantwortlichen ja wirklich davon überzeugt, dass er mit seinen 22 jetzt diesen nächsten Schritt gehen kann. Er hat beim VfL Osnabrück letztes Jahr 17 Spiele, glaube ich, in Anführungszeichen nur gemacht in der dritten Liga. Aber VfL Osnabrück ist aufgestiegen. Und in den Spielen, in denen er gespielt hat, hat er dann schon durchaus zu überzeugen gewusst. Er hat hier und da Defizite. Das ist unter anderem das Kopfballspiel, wo es ein bisschen, also ist solide, hört man. Und sieht man auch, wenn man so Spiele von ihm sieht. Aber es ist halt nichts, was so super herausragend wäre. Also da ist auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Spiel mit dem Ball, muss er ein bisschen noch was dazulernen. Aber es ist eben einer, der eine gewisse Grundschnelligkeit hat, der nach vorne denkt. Genau das, was eben die Innenverteidiger in der nächsten Saison unter Uwe Rösler machen sollen. Und darauf zahlt eben auch dieser Neuzugang, der jetzt der kommen wird, zahlt auch darauf ein. Und der VfL Bochum wird einfach von dieser letzten Linie, von dieser Innenverteidigerlinie höher stehen in der neuen Saison. Dafür braucht es eben Geschwindigkeit, dafür braucht es dann auch eine gewisse Kopfballstärke, dafür braucht es eine Zweikampfstärke. Das sollen die Neuzugänge alles mitbringen. Und jetzt hat man in dieser Aufzählung schon gesehen, Abwehrchef, Neuzugang, Yiğit Karademir, Philipp Strumpf sind vier Innenverteidiger. Die Frage hatten wir, glaube ich, auch gekriegt, wie sieht's aus mit Noah Losli, wie geht's da weiter? Also unsere Informationslage ist so, dass da nach wie vor Gespräche geführt werden, weil es ist natürlich, solange nichts unterschrieben ist, ist bei allen Spielern ja offen, ob sie jetzt kommen oder nicht kommen. Ne? Das ist ja Fakt. Und deswegen spricht man auch nach wie vor mit Noah Losli, weil man da weiß, was man an diesem Spieler hat. Aber wenn alles aufgeht, wonach es aktuell dann aussieht, kann man sich, glaube ich, darauf einstellen, dass der Schweizer nächste Saison nicht beim VfL Bochum spielt.
Eben, wenn jetzt dieser neue Spieler kommt und jetzt eben auch noch ein neuer schon gekommen ist, spricht alles dagegen, ne?
Ja. Wenn jetzt noch zwei neue kommen und um es nochmal, die Frage zielte ja auch auf Philipp Strumpf ab, wenn es nach Plan läuft und die Neuzugänge, die da noch kommen sollen und ich sage auch werden, auch voll einschlagen, wie erhofft, dann ist der Abwehrchef halt, wie der Name schon sagt, die Nummer eins. Ein weiterer Neuzugang, die Nummer zwei. Und Philipp Strumpf erstmal auch ein Herausforderer als Nummer drei. Ziel, Stefan hat es gesagt, mehr Tempo, mehr Spielstärke.
Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr darüber denkt, ob die Innenverteidigung komplett ausgetauscht gehört nach der Saison für euch oder ob ihr Philipp Strumpf da durchaus weiterhin sieht oder auch Noah Losli. Ein Name, den auch Christoph mit ins Spiel gebracht hat und der eben auch kursiert, ist Hadžimović, um ihn mal, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, ist es der?
Nein. Ist es jemand anderes, der kommen wird? Es ist ein Kandidat gewesen, vielleicht ist es immer noch, der spielt allerdings auch U19-Europameisterschaft, wäre nicht sofort verfügbar, hätte auch eine Ablöse gekostet, es sind
siebenstellig
und das ist dann eben schon eine Hausnummer. Man hat sich jetzt mit einem anderen Kandidaten geeinigt und ist von dem mindestens genauso überzeugt und deswegen... Das Gerücht gab's und
wäre ja auch ein bisschen eine andere Kategorie, weil der Junge ist 18. Das wäre jetzt so ein Talent gewesen mit einer vom VfL so gescouteten guten Perspektive, den Marktwert auch zu steigern. Aber der hatte halt auch eine Zukunftsinvestition auch und nicht dieser Stammspieler sofort. Ne? Mhm. Aber dem hat man schon oder traut ihm auch immer noch viel Potenzial zu und war da schon monatelang dran eigentlich. Der hat sich auch immer noch nicht entschieden, soweit ich weiß. Er hat viele Angebote. Vielleicht kommt er ja doch noch, man weiß nie. Aber ist ein bisschen eine andere Kategorie als die Innenverteidiger, die wir vorhin noch nicht namentlich genannt haben, aber angedeutet haben.
Ja, aber was halt, also nochmal, wir haben es in dieser Transferfolge, die wir vor, glaube ich, 4 Wochen ist es jetzt her, aufgezeichnet haben, auch schon mal erzählt und erklärt, es hängt halt immer davon ab, welcher Baustein fällt wann? Wann kann man mit einem fixen Transferplan, öffnet sich da vielleicht da nochmal eine Tür, öffnet sich hier nochmal eine Tür? Und das ist ja einfach dieses, in diesem Sommer diese ganz, ganz große Herausforderung beim VfL Bochum, dass die Verantwortlichen wirklich ja mal wieder einen XXL-Umbruch moderieren müssen oder umsetzen müssen bei 12, nehmen wir mal los, nehmen wir mit rein, 12 fixen Abgängen, andere Leute sollen noch folgen. Wie Ibrahim Sissoko zum Beispiel, Matis Clarissia, Samuel Bamba, die ja von Laien zurückkehren, die beiden, auch die sollen ja nicht zum Kader gehören. Und dann ist es halt so, ja, wenn sich hier eine Tür öffnet, geht da eine zu und andersrum. Und deswegen, man spricht mit vielen Kandidaten und schlussendlich hält man sich relativ viele Sachen offenbar, hört man so, dann auch offen, ne, um dann entsprechend reagieren zu können, wenn hier eine Eventualität eintritt.
Wie zum Beispiel die Eventualität, die gar nicht so unwahrscheinlich war, aber Sean Dulic zum Beispiel von TSV München 1860 war auch ein Kandidat beim VfL, hätte der VfL auch gerne verpflichtet. Aber auch der hatte viele, viele Angebote, unter anderem von Schalke. Und letztlich hat er jetzt sich doch relativ zeitnah entschieden und wechselt zur TSG Hoffenheim. Da konnte Bochum halt einfach nicht mithalten. Aber das ist zum Beispiel ein Beispiel für dieses Puzzle. Ne? Dulic klappt, klappt nicht. In dem Fall klappt nicht. Wird wieder eine Stelle offen, vielleicht für Karademir. Wer weiß, ob er gekommen wäre, wenn Dulic zugesagt hätte. Vielleicht nicht. So ist das Puzzleteil. Aber das ist normal. Das ist natürlich in allen Vereinen. Deswegen hat man ja auch eine lange Liste für jede Position mit vielen Kandidaten, viele Gespräche schon geführt und gerade bei den ersten Transfers, die ich finde relativ zeitnah jetzt vollzogen werden konnten auch, ist ja noch nicht mal Trainingsauftakt, das Transferfenster hat noch nicht mal offiziell geöffnet, das geht ja eigentlich erst am 1.7. los, zeigt auch, dass man da wirklich ab dem Winter schon drauf hingearbeitet und so die ersten Früchte zumindest geerntet hat und wie gesagt, alles klappt natürlich auch nicht nach Plan oder nach Wunsch, ne?
Wenn wir jetzt den Kader weiter abklappern, so wie er bis jetzt aussieht, noch aus der vergangenen Saison plus die neuen 5 bisher, vielleicht auch bald 6, lass uns mal buchstäblich links und rechts gucken, wie es aussieht. Also mit Jean-Manuel Mbom ist nochmal ein neuer rechter Verteidiger gekommen.
Nee, eben nicht. Es ist ein zentraler Mittelfeldspieler. Also er ist ganz klar fürs Zentrum eingeplant. Mhm. Er hat zwar in Dänemark Rechtsverteidiger gespielt, aber er ist eindeutig als Mittelfeldspieler gekommen. Das haben uns die Verantwortlichen bestätigt. Das haben uns auch, ich habe mit Stefan Krämer, der ihn in Uerdingen damals in der 3. Liga trainiert hatte, als er als Talent ausgeliehen wurde von Werder Bremen, gesprochen, der nochmal sagte, es ist auch eindeutig, dass er im Zentrum seine Stärken hat, weil er einer ist, der wirklich mit dem Raum was anfangen kann, der ein Spiel lesen kann. Und das ist genau diese Position, die er dann eben auch bekleiden soll. Also er soll im Zentrum Sechser, Achter spielen.
Okay.
Genau. Achter oder Sechser. Gleichzeitig kann er aber auch Rechtsverteidiger spielen. Und insofern ist Bom auch ein gutes Beispiel für die Strategie, die nicht auf jeden Spieler zutrifft. Es gibt schon Spezialisten auch im Kader des VfL. Ja, wenn jetzt ein Innenverteidiger kommt, dann ist er Innenverteidiger, dann ist er nicht Rechtsverteidiger oder Stürmer. Ich übertreibe es jetzt mal. Nein, aber Bom kann mehrere Positionen spielen. Das heißt, wenn er jetzt nicht Startelf ist, als Sechser, Achter, und der Rechtsverteidiger, sagen wir mal Oliver Olsen, fällt aus, kann er auch Rechtsverteidiger spielen. Also beim VfL geistert seit einigen Monaten immer so gerne das Wort Polyvalenz durch die Flure. Also
tolles Wort.
Idealerweise kann ein Spieler mehrere Positionen spielen. So wird auch weiter vorne dann noch gesucht. Spieler, die sowohl zentral als auch außen angreifen können, wären die liebsten.
Welchen der neuen fünf seht ihr denn, um es übertrieben zu sagen, auf jeden Fall in der Startelf? Ich meine, klar, wir haben es ja noch nicht gesehen, aber wo denkt ihr, wird der härteste Konkurrenzkampf vielleicht auch mit dem bisher bestehenden Kader schon entstehen?
Ja, letzteres kann ich so nicht sagen. Ich sehe aber auf jeden Fall zunächst Enes Çukur in der Startelf. Das hat aber eher mit dem Gegenteil von Konkurrenzkampf zu tun, weil da halt auch noch nicht so viel Konkurrenz ist. Und da haben wir ja auch mit vielen gesprochen. Der hat wirklich eine gute Saison gespielt und er ist dieser,
der Rottweiler.
Rottweiler, der auch mal bellt und beißt, ja, also dieser Wadenbeißer. Und so einen Typen will ja gerade Uwe Rösler da ja auch zentral sehen, ja. Einer, der richtig dazwischen grätscht und Radau macht, auch vorangeht. Also wenn ich mich jetzt von den fünf festlegen müsste, würde ich sagen, Enes Çukur wird in der Startelf stehen am ersten Spieltag. Aber ist natürlich noch lange hin. Ne?
Am spannendsten fände ich persönlich Berkan Tass auf der 10, der eben ein spielerisches Element reinbringen würde, was der VfL Bochum, glaube ich, seit Kevin Stöger so ein bisschen abgegangen ist. Eben einer wirklich, der was mit dem Ball anfangen kann, der immer den Ball auch haben will, der ihn verteilen will, der einen Abschluss sucht, der allerdings so ein bisschen diese freiere Rolle dann auch eingenommen hat in Verl. Und ich habe da mit Christian Neidhardt gesprochen, der den bei Waldhof Mannheim trainiert hatte. Und Waldhof Mannheim war ja so eine Station, wo es für Berkan Tass nicht so richtig funktioniert hat. Ne? Also er ist ja zwar, hat relativ viel gespielt, aber hat dann nicht diese Scorerwerte aufgelegt, die er dann in Verl hatte. Und Christian Neidhardt sagte mir so, ja, also Berkan Tass ist wirklich ein begnadeter Fußballer. Bei ihm muss man aber wirklich dann gucken, ob er dieses hundertprozentige Vertrauen von Spieler, von Fans, vom Umfeld generell bekommt. Weil dann kann er richtig gut werden, weil er sich dann auch mal, also er steckt dann halt nicht auf, wenn er mal einen Fehlpass gespielt hat oder wenn der Ball verloren gegangen ist, sondern er versucht's. Und da bin ich tatsächlich dann auch gespannt, weil im Ruhrstadion war es in den letzten Jahren, in den letzten ein, zwei Jahren ja häufiger mal der Fall, dass man zügiger unruhig geworden ist, wenn es nicht so lief, wie man sich's vorgestellt hat. Und dann bin ich dann gespannt, wie solche Leute, die dann jetzt aus der dritten Liga kommen, dieses Umfeld in Bochum so vielleicht gar nicht kennen bislang, dann darauf reagieren. Aber wie gesagt, rein fußballerisch traue ich dem sehr, sehr viel zu. Die Verantwortlichen ja offenbar auch, sonst hätten sie ihn nicht verpflichtet. Und den würde ich wirklich gerne dann auch spielen sehen.
Würde ich mir auch sehr wünschen, aber du hast es gesagt, der Druck, ob er damit klarkommt, und er hat halt auch noch nie zweite Liga gespielt. Insofern, ich würde ihn gerne erstmal ein paar Mal sehen. Ich glaube, dass er am Ball sehr, sehr viel kann, ist unstrittig. Und dass er das dann in Verl, nichts gegen Verl, aber da ist, sagen wir mal, ein sehr ruhiges Wohnumfeld.
Spielumfeld.
Da konnte
auch.
Er sich in Ruhe entfalten und ja. Ich würde es mir wünschen, so ein Fußballer, dass er das seine Tricks hier auch auspackt. Aber mal gucken. Und Daniel Hanslick zum Beispiel könnte auf eine bisschen andere Art und Weise seine Rolle auch übernehmen. So hinter der Spitze spielen, hinter Philipp Hofmann dann. Ne, Daniel Hanslick ist übrigens auch so ein Spieler, der vorne alle Positionen im Prinzip bekleiden kann. Am besten in der Vergangenheit war er als hängende Spitze oder als Doppelspitze. Aber es hängt dann ja auch vom Gegner, vom System, von der Konkurrenz ab. Ja.
Ja.
Lange hin ist es ja nicht mehr, bis man sie auch mal sehen kann, bis zum Trainingsauftakt. Noch ganz kurz zu der Sache, dass alle ablösefrei bisher gekommen sind, auch wenn sich das natürlich ändern soll und wird demnächst. Wie bewertet ihr das bisher? Also könnte man ja fast Sparpolitik vom VfL nennen. Andererseits ist es natürlich auch sehr, sehr wirtschaftlich, ne?
Naja, es ist ja klar und es ist auch immer wieder klar kommuniziert worden, dass der VfL Bochum aus wenigen Mitteln viel machen muss. Und dann gehört es halt eben auch dazu, dass man ablösefreie Spieler verpflichtet. Und nur weil sie ablösefrei sind, heißt es ja nicht, dass sie schlecht sind. Es sind alle Spieler gewesen, die einen Markt hatten. Also die auch woanders hätten unterschreiben können, die teilweise sogar bei ihren Vereinen hätten bleiben können. Da hätte es ja diese Angebote auch gegeben. Karademir zum Beispiel, das als junges Talent, hätte Osnabrück sehr, sehr gerne weitergemacht mit in der zweiten Liga. Für Berkan Tas gab es einen großen Wettstreit um ihn. Da hat der VfL Bochum, das haben wir ja auch schon mal gesagt, schlussendlich damit überzeugt, was man ihm dann aufgezeigt hat, wie man sich um ihn bemüht hat. Daniel Hanslick hat auch andere Angebote gehabt und das ist glaube ich schon so gut und wichtig, ablösefreie Spieler zu holen. Nichtsdestotrotz verpflichtet der VfL Bochum jetzt ja auch einen Innenverteidiger, der eine Ablöse kostet, der Geld kostet. Also es wird schon auch Geld in die Hand genommen, zwar nicht so viel wie andere Vereine, also wenn jetzt gut, ich glaube, den VfL Wolfsburg braucht man nicht mit dem VfL Bochum vergleichen.
Ja.
Aber also es gibt halt auch andere Vereine, die jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Geld immer rausposaunen oder rausblasen. Und wenn man zum Beispiel auf die letzten Jahre guckt, Elversberg, Paderborn haben regelmäßig Spieler verpflichtet, die ablösefrei gewesen sind, die dann sehr gut funktioniert haben. VfL ist nun mal finanziell nicht auf Rosen gebettet, hat jetzt noch den Stadionumbau, hat da Einnahmeverluste, man hat Einnahmeverluste durch die TV-Gelder. Wir haben das alles schon breit erklärt, es will auch nicht jeder verstehen, habe ich manchmal den Eindruck, dass es jetzt auch in dieser Saison wieder nicht, trotz den 10 Millionen, die man für Keitan Lenz eingenommen hat, dass man jetzt so über den Transfermarkt geht, sondern das Geld muss gezielt eingesetzt werden. Und nochmal, also nur weil ein Spieler ablösefrei kommt, heißt das nicht, dass er nichts kostet. Jeder Spieler, der ablösefrei kommt, kriegt ein Handgeld.
Ja, und wir sind im Juni. Ja, die Weltmeisterschaft hat gerade erst richtig angefangen. Der Markt entwickelt sich und zuerst kommen natürlich die Spieler, die ablösefrei sind, weil sie keinen Verein mehr haben. Ne? Und die Ablöse kosten, die stehen ja irgendwo unter Vertrag. Ja. So, insofern ist das natürlich auch logisch, dass zuerst die Spieler kommen, die ablösefrei sind, einen neuen Club haben. Und an denen ist man halt auch seit Winter dran. Und die anderen können dann auch, also bei den meisten Clubs ergibt sich das dann erst später. Ne? Es kann nach hinten raus ja auch nochmal eine Leihe geben und so weiter. Ne? Aber es ist ja allein vom zeitlichen Ablauf logisch, dass jetzt erstmal die ablösefreien Spieler da sind. Und wir sind ja, der VfL Bochum ist so bei der Hälfte angelangt ungefähr.
Eben, also das darf man ja auch nicht vergessen. Also 5 sind offiziell verkündet, plus der Innenverteidiger sind 6. Und am Ende will man auf 10 bis 11 Neuzugänge raus, vielleicht einen 12., je nachdem, was sich so auf dem Transfermarkt noch ergibt. Das
und
bedeutet,
wer
auch noch geht. Aber das bedeutet halt jetzt ganz konkret, dass man mit diesem Budget schon irgendwo haushalten muss. Und gerade wenn dieser Transfermarkt nach der Weltmeisterschaft oder im Laufe dieser Weltmeisterschaft so langsam in Schwung kommt, dann ist das auch wie beim Domino, da fällt ein Stein nach dem anderen und am Ende ist der VfL Bochum an der Nahrungskette und kann dann nochmal einen Transfer machen. Und wir haben ja noch nicht darüber gesprochen, es wird ja de facto noch ein kreativer Achter gesucht, also einer, der Mats Pannewig zum Saisonauftakt ersetzen kann. Mats Pannewig ist verletzt, wird die ersten 6, 7 Spiele, also inklusive DFB-Pokal, nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, es braucht auch da einen kreativen Spieler, der einen Stammelf spielen kann und dann eben perspektivisch auch mit Mats Pannewig eben in die Konkurrenz geht. Außerdem wird noch ein Stürmer gesucht, weil man eben Ibrahim Sissoko auch abgeben möchte. Dann bräuchte es halt einen anderen Stürmer noch, der im Idealfall ein bisschen laufstärker ist, noch ein bisschen Geschwindigkeit mitbringt. Plus 2 Flügelspieler. Idealfall 2 Flügelspieler, 2 Sprinter. die einen Unterschied machen können, die auch ein Tor treffen können. Und das sind dann halt diese Spieler, wissen wir alle, die kosten schlussendlich Geld. Und wenn der VfL Bochum jetzt im Vorfeld rausgeht und hier das Geld rausbläst, ist am Ende für diese Spieler das Budget nicht mehr da, dann sind die Leute auch unzufrieden. Und ich glaube, die Transfers, die bislang getätigt wurden, in dem Rahmen, wie sie getätigt wurden, deuten schon auf eine solide Arbeit auf der Direktorenebene hin beim VfL Bochum. Ein Trainer geht da auch ja mit, sonst hätte man die Spieler ja alle nicht so verpflichtet. Und von daher bin ich wirklich gespannt, wie das zusammenwächst, weil ich glaube, das ist schon die größte Herausforderung, aus diesen vielen individuell guten Spielern eine funktionierende Mannschaft zu machen.
Ja.
Ja. Dann lass uns noch schnell auf den Sommerfahrplan gucken. Der Sommer ist ja noch lang, auch für den VfL. Jetzt geht es erstmal natürlich ganz viel um den Trainingsauftakt. Erstmal alle wieder reinkommen. Aber die Testspiele stehen ja auch schon fest, da wollen wir drauf gucken. Es steht auf dem Plan Rot-Weiß Oberhausen, Antwerpen, dann Trainingslager. Da auch nochmal ein Testspiel, was noch nicht feststeht, gegen wen? Es sei denn, ihr wisst mehr.
Gegen einen walisischen Club.
Mhm. So viel dazu. Und dann wird es ein bisschen Dollar, sag ich mal im Endeffekt, dann Werder Bremen und dann noch Sheffield im Ruhrstadion dann quasi als Saisoneröffnung. Das ist immer auch als Familientag angelegt und so weiter und so fort. Es sind Gegner, also nicht mal eben so ein bisschen Kanonenfutter, der sich der VfL da gesucht hat, ne, diesen Sommer.
Nö, man tastet sich langsam ran. Das allererste Schaulaufen haben wir jetzt gerade noch vergessen. Geht ja am Sonntag los, um 16 Uhr gegen die Vonovia All-Stars. Das ist so eine Amateurspieler konnten sich beim Hauptsponsor bewerben, da im Team sein zu dürfen. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wer das Rennen gemacht hat. Wir werden sehen. Auf jeden Fall sind es Amateurspieler, die dann gegen die Profis des VfL spielen dürfen. Das ist ja dann das erste Mal, dass wir alle da mal in Aktion sehen, auch beim VfL Bochum, die Neuen. Ja, dann kommt ein Regionalligist und dann Antwerpen ist auch schon ein Kaliber. Erste belgische Liga, Traditionsclub. Bremen, Sheffield, hast du gesagt. Klar, steckt der Plan hinter. Der VfL will und wird und muss, und das ist ja auch Uwe Röslers Maxime, enorm zweikampfstark und laufstark sein müssen und intensiv zur Sache gehen müssen. Und dafür muss man natürlich in der Vorbereitung dann auch schon entsprechend gefordert werden. Da nutzt es nichts, wenn du gegen einen, ohne abfällig zu sein, aber gegen einen Dritt-, Viertligisten mehr oder minder locker das Spiel machen darfst. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel an Berkan Tass denke, ja, der muss zeigen, dass er sich gegen gestandene, auch durchaus höherklassige Profis durchsetzen kann.
Gleiches gilt nicht, übrigens auch für Jugendspieler.
Ne, dass er das in der dritten Liga kann, nur zum Beispiel jetzt, ja. Hat er ja gezeigt. Aber kann das auch gegen die anderen. Und deswegen gute Gegner, wo Intensität gefordert ist, sonst macht es keinen Sinn.
Genau, also das, was Ralf jetzt zu Berkan Tass zum Beispiel zu Neuzugängen gesagt hat, gilt eben auch für die Talente wie Tom Meyer, Lasse Isbruch etc., genau. die wir in den vorherigen Folgen ja hier auch schon besprochen haben, die eben in der Vorbereitung zum Profikader gehören. Und dann wird sich eben auch in diesen Testspielen entscheiden, wie weit sind sie wirklich schon? Sind sie eine Hilfe? Oder merkt man halt wirklich noch, dass es das Jahr oder die paar Monate Regionalliga für sie die bessere Variante sind? Und was man bei diesen Testspielgegnern nicht vergessen darf oder was auch in diese Bewertung mit reinfällt, im Zweifelsfall lernst du auch das Verlieren. Also das sind Gegner, gegen die der VfL Bochum auch durchaus verlieren kann. Es ist aber auch bewusst gewählt worden nach unseren Informationen, weil man eben dadurch auch sieht, wie die Mannschaft oder die Spieler im Kopf sind, wie sie mit Rückschlägen umgehen, die in so einer Saison immer wieder ja mal vorkommen können. Sei es beim VfL Bochum ist ja traditionell, dass der Saisonauftakt in die Buchse geht. Ne? Also wie kann diese Mannschaft dann damit umgehen?
Ja, und das
oder
alles
wie geht
nach
man
einer
mit
guten Vorbereitung, wofür
genau,
gewonnen wurde.
Genau,
dann lieber
genau.
Andersrum, ne?
Ja. Und wie geht man mit Rückschlägen in einer Saison um, wenn es auf einmal nicht läuft mit 3, 4 Spielen? Und auch das ist wichtig, dass in der Vorbereitung oder ist dem Trainer und dem Trainerteam, dem Club offenbar wichtig, das in der Vorbereitung auch zu simulieren. Und deswegen hat man sich dazu entschieden, schwere Gegner zu nehmen, vermeintlich schwere Gegner zu nehmen, die dann eben in England in der Premiership auch unterwegs sind, aufsteigen wollen. Sheffield, habe ich jetzt vernommen, will wohl hoch oder gibt alles dafür, um nächstes Jahr Premier League zu spielen. Also von daher, ich freue mich mehr, also ich aus Reporter-Sicht, freue mich ehrlich gesagt auch mehr auf solche Spiele als gegen irgendeinen ukrainischen Erstligisten wie letztes Jahr zum Beispiel.
Vielleicht geht's ja auch andersrum, ne? VfL rauscht durch die Vorbereitung, schlägt die ganzen hochklassigen Teams. Wir sitzen hier, feiern schon halb den Aufstieg, fast wie vor 2 Jahren ungefähr. Ja, was? Da haben wir uns vertan, muss man ja mal ehrlich sagen. Und ja, warten wir es ab.
Warten wir es ab, bis die Spieler überhaupt mal wieder Rasen berühren. Ich würde sagen, dann können wir vielleicht ein bisschen mehr sagen. Und wenn ihr, ich meine, die Trainingstermine und sowas, das wird auch teilweise öffentlich sein.
Donnerstag, 10 Uhr.
Genau. Da werdet ihr dann uns auch teilweise treffen. Also sagt auch gerne Hallo. Und ansonsten sehen wir uns und hören uns, oder ihr uns zumindest, auch gerne nächste Woche wieder. Selbe Stelle.
Genau, dann können wir zumindest das erste Mal drüber sprechen, wie sie sich geschlagen haben.
Genau.
Die ersten Tore feiern.
Danke, ciao. Fürs Zusehen. Ciao. Ciao.
Inside VfL, der Stadtwerke Bochum Talk, ist ein Format der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung und Radio Bochum. Schnitt, Funke, Foto und Video. Folgt uns auf YouTube und eurer liebsten Podcast-Plattform, dann verpasst ihr keine Folge. Wir freuen uns auch über euer Feedback per Sprachnachricht. Die Nummer findet ihr in der Beschreibung. Alle Fußball-News gibt es täglich auf watz.de und radiobochum.de.